Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Weil das Spannende finde ich ja, etwa aus meiner Sicht, und nehme das nicht böse, wenn ich das so sage, ist Nachhaltigkeit hat ja ein bisschen so einen Namen-Toucher dabei. Und bei dir auf der Webseite Nachhaltigkeit drunter, kleiner Prozess zur Nachhaltigkeitsentwicklung. Ich finde das cool, ich persönlich, dass du das dann gleich sehr greifbar und konkret machst. Also da sieht man schon, da geht es um Umsetzung. Da geht es nicht auch, jetzt machen wir was, damit mal was gemacht ist, sondern ja. Da geht es wirklich bei dir und bis zum letzten Schritt, wo steht, zukunftsfähig. Also offenbar ist das Ziel, dann die Organisation zukunftsfähig zu machen und dann nicht irgendeinen Selbstzweck zu erfüllen. Und Analyse steht da drinnen, entwickeln, Strategie, Management, Innovation, also Dinge, die jetzt, was man, wenn man schon so an Nachhaltigkeit denkt, das nicht gerade erst im Sinn haben. War das Absicht oder ist das einfach, bist du einfach so? Ist das intrinsisch aus dir herausgekommen oder wolltest du eine Klarheit da schaffen?
Diese Inhalte, was ich auf meiner Homepage dargestellt habe, meinst du das, oder?
Genau.
Erstens ist es ja so, dass es einfach allgemein gültig ist, so wie es ja viele andere auch sind, die sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Und andererseits ist natürlich schon mein Zugang zu dem Ganzen. Und wenn du schaust auf meiner Homepage, gibt es ja auch eine Grafik, quasi der Weg zur Nachhaltigkeit, wo diese Schritte da dargestellt sind. Und das fängt jetzt erst einmal an mit der eigenen Identität. Dass ich mir sage, wer sind wir denn eigentlich? Was machen wir denn eigentlich? Ja, das klingt so banal und ist schlussendlich ja auch banal. Aber das, was natürlich, wenn einer hergeht und er gründet was, dann ist das ja ganz klar. Der weiß ja ganz genau, warum man das macht. Also wenn ich mit jemandem rede, und ich habe ja auch mit sehr vielen Startups und Gründer und Gründerinnen zu tun, und wenn man mit denen redet, und die brennen ja, die erklären da ja, warum sie jetzt da 60 Stunden für 1.000 Euro im Monat oder noch weniger und vielleicht noch 100.000 Euro in die Hand nehmen, warum sie das jetzt alles machen wollen, ja, aber nach 5 bis 10 Jahren weiß man das vielleicht noch nicht mehr so genau, oder hat eigentlich so in diesen ganzen Unternehmen halt dann schon von dem schon so aufgefressen, dass man nur mal beim Troubleshooten ist und Mitarbeiter da und hin und her und da sollte und der Kunde und das ist schwierig und jetzt, wenn ich das erledigt habe, dann kann ich endlich mal in Urlaub gehen, 2 Wochen und dann habe ich wieder Kraft. Ja? Und das soll es ja eigentlich nicht sein. Und deswegen muss man sich immer wieder mal neu orientieren. Und deswegen ist schon ganz am Anfang die Identität. Und dann kann ich eben versuchen, das strategisch irgendwie aufzunehmen und dann bin ich irgendwann nicht mehr quasi Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Und auf dem Weg, wenn ich Teil der Lösung bin und wenn ich das neu denke, und das kann die Nachhaltigkeit meines Erachtens oder sich mit Nachhaltigkeitsthemen auseinanderzusetzen oder mit den Themen unserer Zeit auseinanderzusetzen. Und wenn ich meine Produkte neu denke, VD ist zum Beispiel da ein ganz tolles, dieser Sportartikelhersteller. Die haben sich irrsinnig stark mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt. Und die entwickeln neue Produkte, ja, sortenreine Textilien zum Beispiel oder Rucksäcke, wo ich Sachen einfach anstecken kann, ja, dass es wieder reparierbar ist und so weiter. Da gibt es ein Set, wo es die Geschäften kriegen von irgendwelchen Clips und Klammern und so weiter, wo sie austauschen können. Und dann entsteht Innovation. Ja, dann entsteht Innovation, weil ich Sachen neu denke. Und es macht Spaß, das ist attraktiv, die Sachen neu zu denken und nicht aus irgendeinem Problem heraus. Und dann bin ich irgendwann Teil der Lösung. Und das macht Spaß und das macht Sinn. Und Menschen möchten dort arbeiten, weil dieses Unternehmen Teil der Lösung ist. Und somit bin ich auch Teil der Lösung. Ja. Das, so. Also es macht alles irrsinnig viel Sinn.
Ja, das ist schön. Ich finde es toll, dass es so Leute gibt wie die, die was eben etwas schwer Greifbares greifbar machen.
Ja,
finde ich gut. Find ich gut. Ja, schön, schön. Es steht da sogar Stakeholder-Dialog drin in der Grafik, die du angesprochen hast. Also Leute, schaut euch einfach an. Auf hörtnagel.com mit OE, Hörtnagel. Nachhaltigkeit, dann könnt ihr euch vor Augen führen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Gut, jetzt vielleicht grübelt jetzt der eine oder andere, was hat das mit Digitalisierung zu tun? Ich darf jetzt kurz nochmal daran erinnern, was wir schon so oft in der Reihe besprochen haben, dass Digitalisierung nur dann Sinn macht, wenn ich weiß, wofür mache ich das und ich auch optimierte Abläufe und Prozesse habe, weil sonst ist es einfach nur eine andere Darreichungsform von einem schlechten Geschäftsmodell oder schlechten Ablauf, ist dann halt digital und man muss es am Rechner machen, aber es wird um nichts besser. Darum vorher sich klar zu machen, wie soll denn etwas in unserem Unternehmen funktionieren, was soll das Ergebnis sein, bevor man dann großartig in die Digitalisierung geht, das ist absolut sinnvoll und erstrebenswert.
Weil es ein sehr großer Prozess ist. Und da soll man ja vorher schon genau wissen, was man will und was man braucht. Ja.
Genau, ja. Und oft einmal, es passiert ja nach wie vor, seltener zwar, es passiert nach wie vor, dass man Anfragen kriegt von Kunden und sagt, ja, digitalisiert es uns, macht es uns digital. Und wenn man dann fragt, ja, was eigentlich? Ja, uns. Das ist halt, ja, wird schwierig, nicht? Weil das machen uns digital, es ist ja nicht irgendwie, keine Ahnung, mal unsere Fassade grün an, also und da könnte man noch streiten und machen Farbton von grün, aber weißt du, wie ich meine, also da geht es nicht darum, mach halt etwas anders, aber das Gleiche, sondern da geht es ja darum, dass man sich zuerst mal überlegt, wo setzt ihr denn an, alles digital zu machen, das kann sich kein einziges Unternehmen leisten, kann Budget haben ohne Ende, weder finanziell leisten, noch organisatorisch leisten. Es gibt ja auch heute noch leider Gottes immer wieder mal Fälle, wo Unternehmen aufgrund gescheiterter Digitalisierungsprojekte, meistens im ERP-Bereich, in massive Schieflage kommen, weil es einfach nicht gescheit gemacht worden ist, nicht gescheit vorbereitet worden ist. Mhm. Das ist ja nicht für Sie, ich stelle einen neuen Drucker her, dann wird verdrucken, stelle irgendeinen Prozess rein, wird schon passen. Na, da ist mal schauen, welcher Prozess brauchen wir denn? Und wo gehört das hin? Und gerade heute habe ich was gelesen, das ist schon älter, das Buch ist schon 20 Jahre alt, über einen deutschen Wirtschaftswunderkonzern, würde man behaupten. Und da hat der Firmengründer in den 70er Jahren gesagt, er befürchtet, obwohl er sehr selber an der Einführung der EDV maßgeblich beteiligt wurde, das vorangetrieben hat, gesagt, die EDV mit ihren starren Prozessen macht ihre Kultur kaputt. Und das gibt mir natürlich als ITler schon zu denken und man sagt, gut, dann ist aber etwas grundlegend falsch gelaufen, eben indem man zuerst schaut, was für Kultur habe ich denn überhaupt? Wie sind unsere Abläufe? Und dann schaut, wie kann ich sie digital machen? Und nicht, wie es zu der Zeit besonders war, da ist halt so eine Maschine gekommen, eine Schweineteure und die hat halt so funktioniert, wie sie funktioniert. Und jetzt müssen wir es halt genauso machen, wie das da von Softwareentwicklern vorgesehen war. Und ich glaube, dass das der verkehrte Weg rum ist und man dann eben wirklich Kulturen kaputt machen kann in Unternehmen und die Einzigartigkeit kaputt macht. Oder wenn zu mir jemand sagt, ein Kunde, ja, bei uns ist eh alles im Standard, ist eh alles wie bei allen anderen. Dann muss ich mir die Frage stellen, ja, warum braucht dann die Firma, wenn sie eh alles macht wie alle anderen, weil man kann es ja auch noch machen. Dazu sind die da. Also werden sie nicht alles gleich machen wie alle anderen. Und diese Unterschiede rauszufinden und da lebendig zu lassen, weil sonst gibt es ja kein Einstellungsmerkmal mehr. Mhm. Und eben, also das benennen zu können und einmal zu sagen, was ist denn überhaupt unsere Alleinstellung, beziehungsweise wie arbeiten wir tatsächlich, das auch zu verbildlichen, das ist eine große Herausforderung. Und ich finde, dass solche Ausrichtungen, wie du sie machst, auch helfen können dabei. Es schärft einmal erstens die Methodik, wie kann ich denn überhaupt einmal Abläufe, Prozesse wahrnehmen, wo finde ich das Besondere? Das mit dem Warum ist eine spannende Sache. Also ich habe vor 25 Jahren gegründet und ich habe lang damit gehadert, was mein Warum eigentlich ist. Also wie das dann aufgekommen ist vor 25 Jahren, das ist ja niemanden interessiert. Aber mir ist eine Frage gekommen, wieso musst du dein Warum kennen? Und ich dachte, ja, keine Ahnung, ich mache es halt, weil ich halt will. Und diese Formulierung ist ja wirklich, das ist ja manche tun sich da leicht, für mich ein unglaubliches Ringen. Und gleichzeitig ist es dann trotzdem wieder eine Rückbesinnung auf die eigentlichen Werte, auf die dann aber wieder die Prozesse Rücksicht nehmen müssen. Also lange Exkurs, warum das alles schon Sinn hat, in einer Digitalstrategie zu berücksichtigen. Damit man, um es rein technisch zu sagen, einfach ein Material hat, mit dem man losstarten kann. Mhm. Es hat mich persönlich noch was interessieren. Jetzt bist du ja eben auch Künstler, ganz analoger Künstler, haben wir festgestellt, gell, vorher. Mhm. Im Hintergrund sehe ich einen Pinsel und so. Ist das für dich jetzt sozusagen ein Kontrast zu deiner Arbeit oder gehört das zusammen?
Also ich würde sagen, es gehört zusammen, vielleicht passt auch nicht ganz, aber es ist tatsächlich so, dass ich über die Kunst, über die künstlerische Auseinandersetzung, ist in der Form, ich male, ich habe eine Zeit lang Landart gemacht und so, aber eigentlich bin ich Maler. Und Öl auf Leinwand. Und bin tatsächlich so, dass ich über die Kunst und die Auseinandersetzung mit diesen ganzen Themenstellungen zur Nachhaltigkeit gekommen bin.
Ja. Ach.
Ja, weil ich eigentlich das was ganz stark, also im Grunde ist es so gewesen, dass ich irgendwann einmal vom Einrichterplaner dann zum Businessman geworden bin und mein Zeichentisch dann verschwunden ist. Und dann habe ich was braucht, mich irgendwie handwerklich kreativ auszudrücken. Und dann bin ich eigentlich zur Malerei gekommen. Da gibt es noch eine Batzengeschichte vorher, aber das möchte ich jetzt gar nicht da strapazieren, die Zeit. Und aber im Grunde ist es so, dass ich mich nachher eben mit dem, wie ich mich ausdrücken will, haben mich diese Themen halt irgendwie beschäftigt. Ja. Einerseits schon irgendwie wir Menschen und dann aber auch die Tiere, wie wir mit der Natur umgehen und so weiter. Und habe dann ein Jahr lang nur Fleisch gemahlen. Und wenn man dann so 80 bis 100 Stunden vor einem Bild steht, dann überlegt man sich, was man malt. Einmal mehr, einmal weniger, aber dann fängt man an zu recherchieren und man kippt dann hinein. Also in so eine Entdeckerreise und forscht und in Selbststudium sozusagen und kommt dann auf Sachen drauf. Das hat dann dazu geführt, dass ich nachher eigentlich auch bis eigentlich auf heute vorwiegend auf Fleisch verzichte. Und so weiter. Und das ist eigentlich so, das ist so ein Bing-Bong-Spiel, ja, weil ich mir einerseits eben mit den Themen jetzt gerade male Bilder, wo Menschen hinter einer Folie verschwinden und durchbrechen und dann aber im Vordergrund dann irgendwelche Tiere sind, die was halt irgendwie oder Elemente. Und das hat sehr viel mit dem zu tun, mit dieser Ohnmacht, die was in unserer Zeit halt auch gerade da herrscht, oder? Also, oder wir wissen so viel, diese kognitive Dissonanz, ja. Wir wissen so viel, aber wir kommen nicht ins Tun, wir können nicht handeln. Und das kann ich auf der Leinwand, auf dem Bild, ist nicht gut ausdrücken, ja. Und gleichzeitig beschäftigt mich das aber dann auch wieder in der Beratung und in der Begleitung für die Unternehmen, weil ich das dann ja auch aufnehme und auch dann thematisiere, ja, dass wir können nicht alles jetzt angehen, aber es war schon wichtig, dass wir mal anfangen, dass wir doch hinschauen, ja, und nicht einfach nur sagen, ja, ich kann eh nichts ausrichten, ja, sondern mal die Großen, sollen mal China was machen und so weiter. Ja.
Das ist was Großes sagt, wir wissen so viel und trotzdem kann man nicht ins Handeln. Ich behaupte oft, wir wissen so zu viel, dass wir ins Handeln kommen, weil wir schon ratlos sind, wo wir anfangen. Ja. Da hast du so viel Zeug am virtuellen Tag oder physikalisch am Tisch, dass du gar nicht weißt, was geht jetzt erst an. Ich kenne das selber, wenn ganz viel zu tun ist, dann denkst du, ja, was tue ich jetzt? Und du musst wirklich immer sagen, so, jetzt das, Entscheidung treffen, das mache ich jetzt. Auch wenn das bedeutet, dass andere Dinge jetzt nicht gemacht werden, dann wird zumindest das eine gemacht. Und ich glaube, dass das dann auch wirklich ein ganz wertvoller Beitrag ist, wenn man jemanden eben extern hat bei der Organisationsentwicklung, weil von intern weißt du, was alles nicht geht und so viel und so schlimm und überhaupt. Das war ein Kind, der sagt, so Leute, mag schon sein, aber jetzt das machen wir jetzt und jetzt schauen wir mal da drauf und damit fangen wir an. Und da ist oft gut, wenn man das extern gar nicht zu viel weiß, ne? Dass man nicht auch noch in das reinkippt.
Ich meine, ich habe ein kurzes Zitat eigentlich von, es passiert halt dann auch eher mehr, wenn ich dann als Künstler sozusagen noch tätig bin, dass ich eben irgendwie Bücher lese oder mir Sachen halt anschaue, die was vielleicht jetzt nicht nur Fachliteratur sind, sondern halt auch eher von Philosophen und Menschen, die was eher mit der Kunst oder philosophisch das angehen, auseinandersetzen. Und da gibt es einen Roger Williamson, kennst du den Roger Williamson?
Namentlich schon, ja.
Mhm. Und der ist leider Gottes viel zu früh verstorben. Und der hat an einem Buch gearbeitet, das hat er leider nicht fertigstellen können. Und das Buch hat gelautet, oder der Titel, Wer wir waren. Ja? Mhm. Und er hat dann eben eine Rede gehalten, was jetzt gar nicht mehr vor wen, aber jedenfalls, und da kann ich ein Zitat von dem vorlesen, wenn das passt.
Gern.
Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden. Voller Informationen, aber ohne Erkenntnis. Randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So gingen wir, nicht aufgehalten von uns selbst. Mhm. Und ja, wer wir waren, das heißt, da war es noch schon vorbei mit der Menschheit. Und das soll ja eigentlich eher eine Aufforderung sein, zu handeln. Ja? Und dass wir schon unseren Verstand und unser Wissen und unsere Erkenntnisse, wir sind nicht so gescheit, wir Menschen, dass wir das schon hernehmen und dass wir damit was auch machen. Ja? Mhm. Von dem her. Mhm. Und das sind eben auch Dinge, das beschäftigt mich. Und eben so mein Arbeitstitel, also der letzte Zyklus, immer so Zyklen, so ein, zwei Jahre, das nennt sich Downsizing, das Maß aller Dinge. Und jetzt bin ich gerade so ein Übergang, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll, aber irgendwie so der Arbeitstitel, wer wir waren. Ja? Mhm, mh. Und genau, und das befruchtet sich halt gegenseitig. Mhm. Das finde ich schön. Mhm. Mhm. Ich werde auch immer wieder gebucht für kurze Impulse oder Vorträge, eben Kunst und Transformation oder Kunst und Nachhaltigkeit, wie das auch zusammengeht und wie das passt. Ja. Das ist spannend, dass ich da jetzt auch ganz halt wahrgenommen werde. Das ist gut so.
Ja, schön, ja, schön. Das ist mir gerade, ob es jetzt dazu passt oder nicht, ich sage es einfach, in den Sinn kommen. Es gibt ja immer wieder mal Menschen, die total viel Wissen und Wissen anhäufen und dann ganz lang danach hadern, das große Warum, ja, also manchmal wieder ein bisschen Skepsis, aber ein großes Warum zu suchen und nicht ins Handeln zu kommen. Und eigentlich ist es extrem unnachhaltig, was die tun, ne? Weil sie tun ja gar nichts, weil sie immer suchen und nichts auf die Reihe bringen, auf gut Deutsch. Und das ist schon bei manchen Leuten echt schade, die wissen extrem viel und sammeln Wissen, aber sie bringen keinen Output. Weil sie glauben, das ist zu wenig oder ich weiß nicht genau, was da die Ursache ist. Und ist eigentlich nicht wirklich nachhaltig, was Verschwendung ist.
Ja, ich würde jetzt gar nicht einmal die sagen, sondern wir.
Ja, okay. Ja.
Ich glaube, dass wir sehr viel Wissen in uns tragen, aber das einfach und sehr viel spüren, aber irgendwie in einer gewissen Art und Weise. Es ist ja klar, ich meine, es kann ja nicht ein Einzelner die ganzen Probleme dieser Welt auf seinen Rücken laden. Das ist ja vollkommen klar. Und eben durch die ganze Globalisierung und diese, was ja eigentlich ein Riesen Dilemma ist, muss man sagen, und auch diese ganze Überladung über die Medien und dass das halt alles einfach so direkt frei Haus als geliefert wird, das kann ich mir ja gar nicht verarbeiten. Das ist vielleicht schon eine kleine Antwort, warum wir so ohnmächtig sind. Aber trotzdem ist ja gerade nachher gut, wenn man sich ein bisschen herausschält und da anfängt, wo es Sinn macht anzufangen. Und wenn ihr Unternehmen habt, dann macht es irrsinnig Sinn, da anzufangen. Oder Organisation. Wir haben das Rote Kreuz Tirol zum Beispiel heuer im Sommer begleiten dürfen zur Nachhaltigkeitsstrategie. Spannenderweise oder interessanterweise, darauf folgend hat es nachher da Teamentwicklungsprozesse und Führungskräfteentwicklung gegeben. Ja? Aus dem heraus sind wir da auch nochmal gebucht worden. und so weiter. Und es macht irrsinnig Sinn, sich mit dieser ganzen Thematik auseinanderzusetzen. Aus diesen Themen und Gründen, die was wir vorher schon besprochen haben. Ja, und da kann man was machen, da kann man was tun. Und da kann man ein bisschen die eigene Ohnmacht wieder, da kann man ein bisschen die Macht zurücknehmen. Ja? Kann man sich wiederholen. Das ist mein Anliegen. Ja?
Gut.
Kann natürlich auch jedes Jahr dreimal in Urlaub fahren und kann das billigste Schnitzel essen und das Gewand kaufen ohne Ende. Ich kann so weitermachen auch, es ist nicht verboten. Ich möchte auch nicht ein Moralapostel sein, aber macht Sinn auf Dauer, macht uns glücklich, weiß ich nicht. Ja.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.